Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse. Mit Nadine Vogt.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr dürft euch heute wieder auf eine Folge freuen, in der wir einen Gast bei uns haben. Es ist Romario Rösch. Hi, Romario.
Hi.
Ja, wir stellen gleich mal mit einer Frage ein, die du wahrscheinlich mit am öftesten in deinem Leben gestellt bekommen hast. Wie kamst du denn zu deinem Namen?
Okay, die Geschichte habe ich echt schon oft erzählt. Der Name Romario, meine Mama wollte immer einen Mario haben. Und damals war irgendwie in der Zeitung, dass der brasilianische Fußballspieler irgendwie sein 1000. Tor erzielt hat. Und das war relativ nah natürlich vor meiner Geburt dann. Und meine Mama hat sich deswegen entschieden, dann mich Romario zu nennen.
Ah, also es ging mehr von deiner Mama aus. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, es ging mehr von deinem Papa aus, weil der ist ja schon auch Fußballer.
Tatsächlich hat meine Oma das sogar in der Zeitung gelesen und es meiner Mama geschickt und dann hat meine Mama dann so gesagt, ja komm, wir nennen Romario und ich glaube, mein Papa hatte dann natürlich nichts dagegen.
Kurz vielleicht ein paar Daten zu dir. Du spielst seit 2022/23 wieder beim SSV Ulm, gehörst also zu den Spielern, die von der Regionalliga Südwest bis in die zweite Bundesliga durchmarschiert sind. Und du bist, das habe ich heute früh extra nochmal nachgeschaut, nach Innenverteidiger Philipp Strumpf. Der Spieler mit den bislang am meisten gesammelten Einsatzminuten in dieser Saison.
Echt? Boah, ich dachte gerade gelbe Karten. Ich dachte gerade, jetzt kommt gelbe Karten. Und dann dachte ich, der Max Brandt muss mich doch mit der Roten jetzt überholt haben in der Fairness-Tabelle. Nee, also ja, habe ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Weil ich glaube, das verfolgt man gar nicht so krass, wie viele Minuten man hat und so. Aber ja klar, jetzt zeigt sich halt, wer die erste fünfte Gelbe von Strumpf und mir bekommt. Und dann überholt der vielleicht einen anderen wieder. Oder der Strumpf setzt sich ab dann.
Das heißt, ihr habt beide vier gelbe Karten?
Ich glaube, beide drei.
Beide drei gelbe Karten.
Ja, wir haben noch, können nur ein bisschen durchatmen.
Ja, ich finde das ganz interessant, die Zahl, also wie viele Minuten du hast, weil es sind 785. Das heißt, ihr habt 8 Spiele, 810 hätte man sammeln können. Du standst jetzt wirklich bei fast allen Spielen durchgängig auf dem Platz. Also bist immer mal wieder halt gegen Schluss ausgewechselt worden. Ja, das kann sich ja eigentlich schon sehen lassen, oder?
Ja, top. Also ich bin überglücklich, so viel spielen zu dürfen, natürlich. Und ja, das bestätigt im Endeffekt ja auch ein bisschen meine Leistung, die ich bringe. Und deswegen finde ich es schon was, wo man auch echt stolz sein kann. Auch letztes Jahr habe ich sehr, sehr viel gespielt. Und ja, da bin ich schon dankbar, auch Ulm, dass man da so viel auf dem Platz stehen darf.
Wie fühlt sich das denn für dich im Vergleich zum letzten Jahr an? Du warst in der dritten Liga einer der Leistungsträger, bist jetzt einer der Leistungsträger, aber da liegt halt auch eine Liga dazwischen.
Ja, auch das ist ja für mich auch top, mich selber zu entwickeln. Auch letztes Jahr in der dritten Liga habe ich sehr, sehr viel Spielpraxis sammeln können und sehr viel Vertrauen halt gespürt. Und auch dieses Jahr geht es genauso weiter. Und das liegt halt auch an der Mannschaft. Man ist halt sehr dankbar um die Leute um einen rum, die einen halt immer wieder pushen, Woche für Woche. Ja, es ist einfach eine Dankbarkeit, die man da hat.
Jetzt müssen wir ein bisschen noch zurückschauen. Du spielst ja im Moment quasi der linke Schienenspieler, Außenbahn, wie auch immer man es dann bezeichnet. Das war ja nicht immer deine Position. Du warst ja eigentlich, als du nach Ulm gekommen bist, eine Position weiter vorne, also eher der Außenstürmer.
Also am Anfang meiner Fußballlaufbahn natürlich, wo ich in Augsburg gespielt habe, habe ich immer Zehner gespielt. Und ich bin aber eigentlich relativ flexibel gewesen, gerade im Offensivbereich und so. Und deswegen kam es dann dazu, dass ich in der Regionalliga-Saison bei Ulm dann mal rechte Bahn gespielt habe, also rechts vorne, ganz am Anfang, wo wir auch noch Viererkette gespielt haben. Und dann hat sich letztendlich, war es dann, ich glaube, im Aufstiegsspiel gegen Fulda war es dann so, da hat sich, glaube der Lambo verletzt, relativ in der ersten Halbzeit. Und dann haben wir, ist der Chess reingekommen und ich bin, auf rechts hinten, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, gekommen, weil der Stolli dann irgendwie in die Dreierkette reingekommen ist. Das war so sozusagen der Beginn der Schienenposition für mich. Und ich glaube, mit meiner Ausdauer und auch mit meiner Intensität, die ich gebe im Spiel, ist es halt schon auch eine Position, die passt, klar.
Also die passt und mit der du auch absolut zufrieden sein kannst.
Ja, ich glaube, man muss da schon auch immer reinwachsen. Ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, weil jede Position ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich bin da eigentlich relativ schnell reingekommen. Klar war es am Anfang schon auch eine Umstellung, weil ich halt sehr immer noch offensiv denke und nicht sehr defensiv. Aber ja, man gewöhnt sich das dann so ein bisschen an.
Mhm. Da fällt mir ein Zitat ein von Max Brandt, du hast ihn vorhin angesprochen, ein Mitspieler von dir, zentraler Mittelfeldspieler, der zu mir mal gesagt hat, er hat in Ulm relativ schnell das Verteidigen kennen und lieben gelernt, weil er natürlich auch eher offensiv ausgerichtet war, als er nach Ulm kam und das ja aber schon auch die Spielweise letzte Saison geprägt hat, auch diese Saison prägt, dass er ja schon einen sehr, sehr großen Wert auf dieses kollektive Verteidigen legt.
Mhm. Ja, das ist ein großer Punkt. Also gerade zusammen zu verteidigen, 11 Mann noch ganz vorne, der Stürmer muss hinten halt aushelfen. Natürlich ist auch so, dass wir sehr, sehr oft offensiv halt verteidigen wollen. Das heißt, wir gehen vorne drauf einfach und versuchen halt frühe Fehler schon beim Gegner zu erzwingen. Aber es ist halt oft auch so, weil die Qualität einfach in der zweiten Liga halt höher ist, dass man auch mal tiefer verteidigen muss. Und da geht es halt viel einfacher, wenn alle dabei sind.
Mhm.
Deswegen, aber es ist eigentlich auch sehr, sehr wichtig für unser Spiel.
Dann lass uns noch kurz über das letzte Wochenende sprechen. Da gab es ja auch ein wichtiges Spiel oder ich sag mal ein Highlight-Spiel für euch und auch für die Fans. Ihr habt beim ersten FC Köln gespielt. Ja, wie war es denn für dich? Es war ja mit wahrscheinlich auch die größte Kulisse, vor der du jemals gespielt hast.
Ja, das stimmt. Ich glaube, bis dahin war Dresden so das meiste, wo wir auch gespielt haben, wo ich auch gespielt habe. Und da bin ich natürlich nach 30 Minuten runtergegangen.
Stimmt, da gab es eine gelb-rote Karte.
Ja, da habe ich nicht so lange gespielt. Und jetzt ist natürlich vor, ich glaube 49.900 war die genaue Zahl dann letztendlich. Ist natürlich schon unfassbar. Das ist halt wie einfach Bundesliga. Und das macht einen schon auch stolz, weil das halt schon auch der Traum ist, so von jedem kleinen Kind nochmal in so einem Riesenstadion zu spielen mit so vielen Fans. Die Stimmung war ja wirklich auch unfassbar, also von den Köln-Fans und von den Ulm-Fans. Es war auch ein unfassbar krasser Support von den Ulmern, von uns, von den Fans war es, ja, der Block war fast voll, also auch richtig Stimmung, man hat die auch echt gehört, gerade ich auf der linken Seite, wo dann halt manchmal schon näher bin. Ja, es war top und ich glaube, für Ulm oder als Ulmer das auch so zu sehen, ist halt, ja, unglaublich.
Du sprichst an, du bist gebürtiger Neu-Ulmer, aber in Ulm und einem Teilort von Ulm aufgewachsen.
Ja, ja, das kann ich auch nicht mehr hören, wirklich. Also ich bin trotzdem eigentlich Ulmer. Ich bin in der Donauklinik auf die Welt gekommen. Das ist zwar Neu-Ulm, aber es ist ja trotzdem Ulm. Also ich bin wirklich, ich war, keine Ahnung, wie lange war ich da, muss ich mal jetzt meine Mama fragen. Vielleicht 12 Stunden war ich in Neu-Ulm und dann bin ich wieder nach Ulm. Deswegen... Ja, also ich bin eigentlich, sage ich immer, ich bin gebürtiger Ulmer, aber ich bin geboren in Neu-Ulm in der Donauklinik.
Ja, steht dann so in deinem Pass eben.
Ja.
Genau, für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, ich glaube, die Donauklinik liegt wirklich direkt an der Donau und die Donau trennt ja die beiden Städte. Also das sind, lass es 50 Meter sein wahrscheinlich.
Ja.
Ja, und trotzdem bist du ja mit diesem Verein auch aufgewachsen und kennst den von klein auf und macht ja bestimmt das Ganze nochmal ein bisschen besonderer auch für dich.
Ja, also ist schon auch ein sehr emotionales Thema bei mir, weil meine ganze Familie ja auch aus Ulm kommt und wir schon immer den Verein auch supportet haben, ganz klar. Und ich bin in meiner Kindheit ja schon relativ schnell auch mit dem SSV groß geworden und das ist natürlich auch mein Herzensverein.
Wenn wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz aufs Köln-Spiel schauen, lässt sich ja irgendwie sagen, ihr habt euch wacker geschlagen, aber letztlich war man in Unterzahl. Dann irgendwann chancenlos. Max Brandt hat in der 21. Minute die frühe rote Karte gesehen. Das heißt, ihr standet dann nur noch zu 10 auf dem Platz. Wie hast du es spielerisch gesehen?
Ja, ich würde sagen, wenn ich mal ganz am Anfang anfange der Begegnung, finde ich, kommen wir eigentlich ganz ordentlich rein. Ich finde, das Tor ist halt schon wieder wirklich so ein... Es ist halt einfach ärgerlich, nach einem Standard so ein Tor zu bekommen, wo wir natürlich auch besser verteidigen können und besser verteidigen müssen in dem Fall. Und dann fängst du halt schon das erste Tor. Aber ich finde trotzdem, wenn du so früh vor so einer Kulisse so ein frühes Tor bekommst einfach, dann war unsere Reaktion darauf viel, viel besser eigentlich. Also wir haben uns da eigentlich nicht unterbringen lassen, hatten selber Akzente. Und dann war natürlich die rote Karte auch sehr, sehr unglücklich, fand ich jetzt einfach mal, oder sage ich jetzt einfach mal. Ja, und dann ist es halt wieder so ein Knickpunkt im Spiel, wo es dann halt in die andere Richtung kippen kann. Und ich finde, auch dann haben wir uns richtig gut noch geschlagen. Und dann waren wir eigentlich, erste Hälfte waren wir eigentlich schon noch da, hatten vielleicht wenig Torchancen, hätten das ein oder andere mal besser ausspielen können. Aber das muss man erstmal verkraften. Und dann nehmen wir uns eigentlich in der Halbzeit schon vor, auch ja, nochmal ein bisschen die 0 halt auch, die 1 zu halten halt hinten drin. Und unsere Akzente halt nach vorne zu setzen, auch wenn es mehr Richtung Schlusspunkt dann geht. Und dann fangen wir in der 47. glaube dann ein sehr, sehr dummes 2-0 auch.
Ein sehr, sehr dummes, aber auch ein Tor, wo Thomas Würle, eure Trainer, danach gesagt hat, den macht er halt auch nicht alle Tage. Luca Waldschmidt schlenzt den Ball so ein bisschen ins linke Toreck.
Ja, das Tor war natürlich sehr, sehr gut von dem. Das muss man auch sagen. Trotzdem ist der ärgerlich, weil es wieder ein Spiel, also weil es halt ein Spielaufbaufehler war und es halt einfach auch über meine Seite war. Und dann, da denkt man sich halt nur so, ja, perfekt, ich mache jetzt so einen Scheißfehler und der haut das Ding dann so in den Winkel rein. Aber dann stand es 2-0 und ich fand trotzdem, wir waren trotzdem noch gegen den Ball auch sehr aktiv und wir haben uns jetzt nicht abschlachten lassen, sondern es war halt, ja, schon eine Mentalität auch von uns zu erkennen. Und das finde ich top und ich glaube, die Fans, die anerkennen auch sowas. Und das ist halt auch der Grund, wieso wir da stehen, wo wir stehen. Jetzt nicht, weil wir das Spiel jetzt gewinnen mussten, sondern weil wir bis zur letzten Minute halt eigentlich schon alles gegeben haben. Auch wenn es jetzt an dem Tag vielleicht der Spielverlauf und so jetzt nicht gerade in unsere Karten gespielt hat.
Das ist ja auch eine Qualität von euch. Die wird auch, bin ja regelmäßig bei den Pressekonferenzen auch nach dem Spiel, die loben ja auch immer die gegnerischen Trainer. So dieses Ding, ihr gebt nicht auf, schwer gegen euch anzukommen, weil ihr eben halt auch diese Mentalität dann auf den Platz bringt. Und zumindest dann versucht, so viele Störer wie möglich zu geben.
Ja, ich denke, das ist halt auch sowas, wo man so zusammen dann wächst. Also ich glaube, wenn du so früh ein Tor bekommst, dann die rote Karte und so. Und wir sind ja schon auch ein eingeschweißter Haufen. Da ist es schon nochmal was, wo man dran wächst und wo die vielleicht dann auch von Mitte bis Ende der Saison auch viel bringen kann.
Wir nehmen die Folge jetzt nach dem Köln-Spiel und vor der Länderspielpause auf. Ihr habt 7 Punkte, 2 Siege, 1 Unentschieden. Nach 8 Spieltagen. Wie wertest du das denn?
Ist eigentlich ärgerlich, weil es könnten eigentlich mehr Punkte sein. Aber es ist halt auch ein Prozess. Also es ist ganz schwer, da was zu sagen, weil ich finde, die sprechen jetzt nicht für unsere Leistung. Wir hatten tatsächlich auch Spiele drin, finde ich, wo wir sehr unglücklich verloren haben einfach. Wo wir mindestens auch unentschieden spielen hätten müssen. Aber das ist früh in der Saison. Ich sag, wenn wir einfach unserem Weg treu bleiben, den wir von Anfang an eingeschlagen haben, da holen wir noch genug Punkte. Und da denke ich, dass wir uns das Leben dann auch nicht mal so schwer machen müssen dann am Ende raus.
Ja, also würdest du jetzt auch nicht sagen, dass dieses Köln-Spiel jetzt, ihr habt zweimal nacheinander gewonnen gegen Braunschweig und Elversberg, dass dieses Köln-Spiel jetzt irgendwie wieder ein Dämpfer oder so in diesem kleinen Aufwärtstrend war?
Ich glaube nicht, also ich finde daheim gegen Köln, da kann man schon mal verlieren. Die Art und Weise ist halt ein bisschen ärgerlich. Ich glaube 11 gegen 11 wäre halt ein bisschen fairer gewesen vielleicht. Aber ja, ich denke nicht, dass es ein Dämpfer ist. Ich sag auch, wir hatten ja die 3 Spiele, wo wir daheim dann 2-1 jeweils verloren haben, wo wir immer 1 nur vorne waren. Ah, das war nicht viel mehr ein Dämpfer wie jetzt so ein Spiel. Da warst du so knapp davor und hast es dann nicht geschafft und jetzt waren wir ja nicht knapp davor. Deswegen wurde ja relativ früh dann schon ein bisschen entschieden. Ich finde, können wir lernen und mitnehmen und ich finde das sehr wichtig, dass wir uns da nicht abschlachten haben lassen. Und auf die nächsten Spiele ist es natürlich was auch, wo wir wissen, auf die Mentalität können wir uns von jedem Einzelnen verlassen. Und dann ist vielleicht halt auch mal an der Zeit, mal eine 1-0-Führung halt auch über die Zeit zu bringen.
Dieser Podcast wird unterstützt von Google Fuß, Fenster, Türen und Fassaden. Google Fuß bietet nicht nur Produkte, sondern liefert Ihnen ausgereifte Lösungen für anspruchsvolle Häuser und Objekte. Türen, Fenster und Fassadensysteme der Firma Google Fuß entsprechen höchsten Qualitätsstandards. Durch die unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten in Form, Farbe und Werkstoffen von Fenstern und Türen können Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen erfüllt werden. Die Google Fuß GmbH ist ein Familienunternehmen und kann auf über 50 Jahre Erfahrung und höchste Expertise im Fenster- und Türenbau blicken. Google Fuß Fenster, Türen und Fassaden bietet immer etwas mehr. Auch Klimaschutz mit Weitblick. Mit neuen Fenstern und Haustüren von Google Fuß profitieren Sie von der staatlichen Förderung. Google Fuß Fenster und Haustüren für ein perfektes Zuhause. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie die Seite www.googlefuß.de.
Okay, dann setzen wir hier einen kleinen Schlusspunkt und kommen zu unserer schönen Kategorie Entweder-Oder.
Mhm. Schnellfragerunde.
Also selbsterklärend, du entscheidest dich für einen Begriff. Bin sehr gespannt. Pizza oder Pasta?
Boah, schwer. Erste Frage gleich schon richtig schwer. Boah. Ich würde wahrscheinlich Pasta wählen sogar. Ja.
Okay.
Ja.
Buch oder Film?
Film.
Serie oder Film?
Serie.
Ulm oder Neu-Ulm?
Ulm. Das ist kein, da gab es kein Entweder-Oder.
Messi oder Ronaldo?
Ronaldo.
Und unabhängig von den beiden, gibt es noch ein Idol oder sowas?
Wo ich gerne wäre?
Ja.
Boah, ich habe früher ganz interessant immer David Beckham gefunden, weil es halt auch neben Fußball so eine krasse Seite war. Und Schweinsteiger finde ich sehr, sehr interessant. Ja, mit den zwei würde ich mal gehen.
Ja, cool. Winter oder Sommer?
Sommer. Absolut Sommer. Also ich mag zwar Skifahren, aber ich bin schon eher, ich mag es lieber zu trainieren, wenn es warm ist, anstatt kalt.
Marathon oder Sprint?
Ja, ich muss eigentlich Sprint sagen. Ein Marathon ist ein bisschen langweilig. Finde ich. Habe noch nie einen Marathon angeschaut, aber einen Sprint schaue ich sehr oft an eigentlich, also bei Olympia oder so. Ja, wenn ich es auf Fußball beziehe.
Wollte gerade sagen.
Auch sehr, sehr schwere Frage, weil es beides sehr wichtig. Ja, also ich würde mal sagen, wir laufen in einem Spiel, wenn es 90 Minuten geht, laufen wir zwischen 10,5 und 12 Kilometer.
Ja.
Nur der Chess läuft immer ein bisschen mehr. Ja, genau. Und das ist ja, boah, jetzt darf ich mich nicht täuschen, Halbmarathon ist
also
21 Kilometer. Yeah. Das ist natürlich nochmal ein Brett mehr, wo man dann gehen muss. Im Fußball würde ich tatsächlich sagen, oh, beides gleich.
Ja, ich kann dir verraten, warum ich diese Frage gestellt habe, weil, also es war auf dich eigentlich auch bezogen, was du lieber hast, ob du lieber der bist, der irgendwie den schnellen Antritt macht oder halt doch der eher der Dauerläufer, Ausdauerläufer ist. Weil, ich meine, wenn man sich, du hast Dennis Chesser angesprochen, der läuft viel, aber du läufst halt auch mit am meisten in so einem Spiel.
Ja, ich habe eine ganz, ganz ordentliche Lunge, die da einiges aushält. Ja, es ist bloß anstrengender halt, beizulaufen, wie schnell zu sprinten.
Okay.
Da ist halt immer die Frage so, ja, was mache ich jetzt vielleicht lieber? Einmal schnell sprinten oder viel weit laufen? So, deswegen war so ein bisschen, aber natürlich, beides sehr wichtig fürs Spiel.
Okay, also quasi.
Ist ein Unentschieden.
50-50, ja. Mainz oder Augsburg?
Boah, also kann ich mich auch wahrscheinlich nicht entscheiden. Beide Vereine haben mir was geschenkt, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin. Augsburg, die super, super Ausbildung, auch sehr, sehr dankbar für die viele Jugendtrainer, die ich da auch hatte und die meinen Weg überhaupt so weit gebracht haben. Auch die in der Profiabteilung, wo ich dann sehr, sehr gute Erfahrungen sammeln konnte. Natürlich auch mal nicht so gute, ist ja auch ganz klar. Und Mainz bin ich einfach dankbar, auch für die Entwicklung. Tatsächlich war ich einfach älter, aber hab da nicht ausgelernt, hat auch da einfach meinen Bundesliga-Einsatz gegen Leipzig damals. Bin ich auch sehr, sehr dankbar. Auch ein Traum, wo man mir in Erfüllung ermöglicht hat zu bringen. Ja, da war ich sehr dankbar. Also kann ich mich auch schlecht entscheiden. Ist ein Unentschieden, leider.
Genau, du hast angesprochen, du hast bei beiden Vereinen gespielt, beim FSV Mainz und beim FC Augsburg in der Jugend, beziehungsweise dann auch deine ersten aktiven Jahre. Du bist damals vom SSV Ulm nach Augsburg ins NLZ gewechselt. Dann gab es noch eine Leihe in die Niederlande für ein Jahr. Und danach im Prinzip bist du dann von Augsburg, wo die Leihe dann beendet wurde, nach Mainz gewechselt. Und hast ja auch in der Regionalliga Südwest dann mehrfach gegen SSV Ulm gespielt.
Also ich kann mich erinnern, dass ich dreimal gegen Ulm gespielt habe.
Dreimal gegen Ulm und ich glaube einmal warst du verletzt oder sowas, nee. Oder eine Gelbsperre.
Also ich habe das Spiel, das weiß ich noch, wo ich nach Mainz gekommen bin, habe ich das Spiel angeschaut, Mainz gegen Ulm. Da war ich im Stadion, weil das war kurz vor meiner Unterschrift, weil ich bin auch sehr, sehr spät, also wirklich sehr, sehr spät in der Transferperiode dann zu Mainz gegangen. Und das Spiel habe ich noch angeschaut und danach habe ich sozusagen unterschrieben. Deswegen müssen es dreimal sein. Bin ich nur am Überlegen. Ja, es ging nicht immer so glücklich für uns aus.
Ich kann mich an ein Spiel erinnern, das endete, boah, war es ein 4-0 für Ulm? 4-1?
Ja, wir haben in Mainz verloren. Da hatten wir auch einen Elfmeter gegen uns. Und wir haben aber in Ulm gewonnen. 2-1, an das kann ich mich erinnern. Ja.
Okay, damit endet dann die Schnellfragerunde. Du bist dann, wir haben es vorhin angesprochen, 2022, 2023 nach Ulm gewechselt. Du warst ja auch nicht der einzige Spieler mit Ulmer Vergangenheit, der in der Saison dann zurück zum SSV kam. Dennis Chesser, Andreas Ludwig und weitere sind da auch zurückgekommen. Warum hast du dich letztlich dafür entschieden, wieder zurückzukehren?
Das war eigentlich eine Herzensangelegenheit für mich, weil ich eben halt von hier komme und weil der SSV natürlich auch so ein bisschen meine Heimat ist. Und ja, Die Gespräche waren halt schon relativ früh da natürlich, auch schon vor der Mainzer Zeit mit Ulm. Aber es hat ja dann erst so wirklich Fahrt aufgenommen, nachdem ich wusste halt, mein Vertrag in Mainz läuft aus und ich eine neue Herausforderung auch wollte. Und dann waren halt sehr, sehr viele Gespräche auch mit einigen Spielern jetzt halt, vom SV, mit Joe, mit Jazz. Damals war es der Grötze, war auch ja noch.
Müssen wir kurz auflösen, also Joe, Johannes Reichert, Kapitän, Jazz, Dennis Chesser und Grötze, David Grötzinger, auch gebürtiger Ehinger, glaube ich, der damals hier gespielt hat, ja.
Ja, den kenne ich auch noch von meiner Ulmer Zeit, weil wir haben zusammen mal bei Ulm gespielt in der Jugend. Und dann natürlich halt Telefonate mit dem Trainer und mit der sportlichen Leitung. Ich hätte Bock auf einen gemeinsamen Weg, sage ich es jetzt einfach so.
Mhm.
Und sehr erfolgreich jetzt, ja, letztendlich.
Würdest du jetzt auch im Nachhinein sagen, das war schon so ein bisschen das Entscheidende? Ich meine, man hat damals in der Regionalliga Südwest gespielt, du bist von Regionalliga, also von Regionalliga-Verein zu Regionalliga-Verein gewechselt. Weiß nicht, hättest du vielleicht auch einen Schritt höher gehen können. Und jetzt ist man ja in der zweiten Liga angekommen, also im Prinzip ja schon da, wo wahrscheinlich jeder von euch sich hingeträumt hat. War da die Grundlage schon auch dieses Thema, okay, man hat Spieler zusammen gesammelt, eine Mannschaft zusammengestellt, die auch von diesem Weg überzeugt ist, von diesem Projekt?
Also ja, ich glaube, das ist halt der Vorteil, wenn du halt viele Leute hast aus Ulm, die auch den Profifußball schon auch kannten, auch gerade mit Lude zum Beispiel ja auch, der ja auch einiges höher schon gespielt hat. Da hast du halt einfach den Vorteil, du weißt, dass die zu 100% sich mit dem Verein identifizieren können und ich glaube auch, das war natürlich auch eine Entscheidung vom Verein, der ging in die richtige Richtung. Ich glaube auch, man merkt es jetzt ja auch noch, wenn wir teilweise auch in Kabinen sind, im Bus sind. Ulm ist für jeden halt so eine Heimat. Und Ulm ist aber auch für viele eine Heimat geworden, die hierher gekommen sind. Das finde ich auch sehr, sehr krass. Sehr viele auch in unserer Mannschaft sagen, Ulm ist echt eine schöne Stadt und das hätten die gar nicht gedacht. Und viele überlegen sich ja auch, hier zu wohnen, auch wenn die Karriere dann auch vorbei ist und so. Das finde ich auch sehr krass, weil das finde ich gibt es auch nicht überall. Und das zeigt schon auch die familiäre Qualität von diesem Verein und diesen eingeschlagenen Weg vor vielen Jahren, wo ja auch schon weiter davor begonnen hat, wie zu dem Zeitpunkt, wo ich ja gekommen bin. Ich kenne ja viele Spieler, wo auch früher ja hier gespielt haben, wo ja auch Ulmer sind. Und da muss ich sagen, da wurde ja auch schon dieses Fundament so ein bisschen gelegt. Und deswegen ist das eigentlich der Erfolg, den wir jetzt haben, ist das Ergebnis der jahrelang auch vor dem Erfolg gelegten Fundament und eingeschlagenen Weg.
Historischer Einwurf. In Zukunft werdet ihr in unseren Spatzenfunk-Folgen eine neue Rubrik hören. Mein Kollege Elias Hoffmann präsentiert euch spannende Sidefacts zum SSV Ulm und wir hoffen natürlich, dass auch für euch noch was Neues dabei ist.
Ulmer DNA und Identifikation. Diese Stichworte hat man rund um das Donaustadion im Sommer 2022 viel gehört. Es war die Strategie, die die damalige Geschäftsführung rund um Markus Thiele und Miriam Krüger verfolgte. Sei es mit Bundesliga-Held Oliver Unzöll zum Beispiel als stellvertretendem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums oder eben auch mit regional bekannten Spielern. Der Verein hat bewusst auf Ulmer Spieler gesetzt. Dennis Chesser, Romario Rösch oder Andreas Ludwig, sie alle haben schon als Kind das Trikot der Spatzen getragen und sind im Sommer 2022 zum SSV zurückgekehrt. Die drei sind heute noch Teil des Zweitligakaders. Und sie sind bei weitem nicht die einzigen Spieler mit Ulmer Vergangenheit. 7 Kicker im aktuellen Kader wurden zumindest zeitweise beim SSV ausgebildet. Und klar, wenn es ums Thema Identifikation geht, darf einer nicht fehlen, Johannes Reichert. Der Kapitän ist gebürtiger Ulmer und schnürte schon in der Oberliga die Schuhe für die Spatzen. Aber auch die Ehinger Thomas Geier und Simir Teladovic standen in der Jugend schon mal für den SSV auf dem Platz. Und Ersatzkeeper Marvin Seibold aus Geislingen hat ebenfalls schon in der A-Jugend das Ulmer Tor gehütet. Man sieht also gut, die Ulmer DNA trägt den SSV auch durch die zweite Liga.
Das war so ein Punkt für mich, so wie weit schaffe ich es mit Ulm in die Bundesliga? Ich bin in die Regionalliga gewechselt und man hat niemals gedacht eigentlich, dass wir irgendwann mal Bundesliga, das ist halt die zweite Liga, aber ist ja trotzdem Bundesliga, dann spielt. Und deswegen, ja, das ist so jetzt noch viel krasser, dieses alles als Ulmer mitzuerleben, weil es halt so widersprüchlich auch ein bisschen ist, so. Ich wollte in die Bundesliga, jetzt sind wir in der zweiten Liga. Viele von uns wollen ja aufsteigen und so einen Traum haben. Und jetzt spielen wir alle gerade zweite Liga. Ist krass und man merkt auch in jedem Spiel einfach eine wahnsinnige Dankbarkeit auch an die Fans, die uns da jetzt so krass begleitet haben und ich hoffe, das ändert sich nicht.
Das spiegelt sich ja auch ein bisschen so in deiner, ich sag jetzt mal, Vertragsstrategie wieder, dieser Struggle mit, du willst eigentlich ja höherklassig spielen, als es damals dann zu Regionalliga-Zeiten dann ja auch der Fall war. Du hast ja immer für ein Jahr Vertrag gehabt, immer mit der Option bei Aufstieg, dass er sich verlängert, oder nicht mit der Option, sondern er hat sich verlängert. Das zeigt das ja schon auch, oder? Also, dass du dir das schon ein bisschen auch immer offen gelassen hast.
Ulm hat ja in der Zeit, bevor ich gekommen bin, in dem einen Jahr schon auch um den Aufstieg mitgespielt.
Vizemeister, ja.
Da war natürlich auch schon die Überlegung, dass ich auch zur dritten Liga komme nach Ulm. Wo man dann gesehen hat, dass es nichts werden kann, weil Elversberg es halt eben schon gemacht hat. Da war da halt die Entscheidung für mich so, mache ich jetzt trotzdem Ulm, Regionalliga halt und nicht dritte Liga. Oder halt was anderes. Dann war halt meine Überlegung so, okay, komm, ich mache ein Jahr Regionalliga. Ich gebe dem ganzen Projekt ein Jahr eine Chance, das zu machen. Und ich finde es voll schwer zu erklären, weil man müsste sich jetzt in meine Lage reinversetzen. Ich will in die Bundesliga, aber ich gehe in die Regionalliga. Aber zu einem Verein, zu dem ich schon immer gehen wollte und so. Deswegen war die Entscheidung ja für mich auch so schwer damals. Aber ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil ich finde, auch dieser Vertrag, der hat sich dann, der widerspiegelt ja auch so ein bisschen meine Sicht, wie ich das Projekt angegangen bin. Also der Aufstieg in die dritte Liga war sozusagen das Ziel von einem Jahr, sage ich jetzt einfach mal, Projekt.
Ja, so. War der Aufstieg.
Genau. Und dann haben wir das geschafft, bloß dass es dann weitergeht und so. Soweit habe ich damals nicht gedacht, dass man in die zweite Liga aufsteigen könnte. Soweit habe ich natürlich damals nicht gedacht. Aber dass es dann so gekommen ist, ist schon auch krass. Im Fußball geht es schnell hoch und es geht schnell runter. Das ist ganz klar. Ich glaube, jeder Ulmer hat es auch schon mal erlebt. So. Es geht jetzt gerade in eine Richtung zum Glück, hoffentlich nicht in die andere Richtung. Und ich finde, für den Glauben an den gemeinsamen Weg mit Ulm wurde ich ja eigentlich auch belohnt, ja. Sozusagen, ja.
Ja. Ja. Also muss ich Ihnen aber noch anfügen, dass du ja auch in der dritten in die zweite Liga eine Aufstiegsoption hattest.
Ja, genau. An die habe ich auch nicht so geglaubt. Ja, die war tatsächlich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich kann es nicht mal erklären. Es war...
Hat ja im Jahr davor doch schon gut funktioniert, ja, so ein bisschen, oder?
Man muss dem Weg treu bleiben dann, letztendlich, ja. Ja, ich kann es nicht erklären. Also ich dachte mir dann auch, so nach einem halben Jahr habe ich halt immer so gewitzelt, so, ja, Jungs, ich bin doch noch ein Jahr da. Aber... Ja, letztendlich kann man es ja nie wissen, wie es kommt. Und im Falle eines Falles hätte ich eventuell noch ein drittes Jahr. Aber nee, unser Ziel muss ganz klar sein, die Klasse zu halten. Alles andere schauen wir dann nach der Saison.
Das heißt aber, du hättest jetzt eine Option auf bei Bundesliga-Aufstieg auf
eventuell.
Verlängerung.
Eventuell. Eventuell. Ja, das ist natürlich, ich glaube, mit dem Thema sollten wir uns lieber nicht beschäftigen. Da sind wir schon weiter davon entfernt.
Da redet man dann in ein paar Monaten
darüber,
das ist immer klarer.
Ja.
Okay, aber dann sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema Zukunft. Wo soll es denn für dich noch hingehen? Was ist so dein Ziel, dein persönlicher Traum?
Ja, wie ich mich vor 3 Jahren ja auch schon oder mein ganzes Fußballleben lang entschieden habe, ist einfach Bundesliga. Ein ganz, ganz großer Traum von mir, den ich einmal bisher spielen durfte. Aber natürlich ist ein Spiel nicht genug. Und ich will mehr Spiele machen und deswegen ist natürlich Bundesliga mein absolutes Ziel. Ich witzel immer in der Kabine, weil ich immer sage, ich will nach Italien. Ich will ganz entspannt Cappuccino trinken.
Bisschen Fußball spielen.
Schönes Wetter, schön am Meer dann chillen. Aber ich denke, ja, mein größtes Ziel ist Bundesliga, ganz klar.
Muss man ja auch sagen, du bist jetzt 25, spielst wieder eine sehr, sehr gute Saison bis jetzt. Also
ja,
ist noch was möglich.
Also ich glaube, das Erfolgsrezept ist einfach, muss einfach immer weiterarbeiten, egal was man erreicht hat. Ich glaube, man muss einfach hungrig genug sein für den Erfolg und dann kommt er von selber.
Ja, dann lass uns doch noch kurz einen Ausblick wagen, quasi in die nahe Zukunft, Länderspielpause. Und dann muss man ja sagen, haben es die nächsten Wochen dann durchaus in sich, wenn man auf euer Programm guckt. Der Karlsruher SC kommt ins Stadion, es geht nach Darmstadt, Schalke kommt, es geht nach Magdeburg, nach Berlin. Ja, wie blickst du denn dem Programm entgegen?
Ja, es sind einige sehr, sehr geile Spiele. Also auch jetzt das nächste Heimspiel gegen KSC ist, ja, die spielen auch eine richtig gute Saison. Ja, und dann natürlich auswärts Darmstadt auch sehr, sehr geil. Dann ist ja auch Schalke noch da im, ist auch, also es sind ja nur Brette und ich glaube, man freut sich Woche für Woche auf ein neues Highlight, weil es einfach jedes Wochenende auch ein Highlight ist, so. Und ich hoffe, dass natürlich das Donaustadion auch wieder voll sein wird zu den Heimspielen, weil ich finde, das haben wir uns verdient, auch der ganze Weg hat es schon auch verdient und der Verein hat sich das verdient. Es ist sehr, sehr geil, ich freue mich auf jedes Spiel und ich hoffe, ich kann meiner Gelbsperre noch lang genug entgehen. Bloß der Max, der muss jetzt einmal daheim Nee, der muss im Stadion sitzen. Daheim muss er nicht sitzen, er muss im Stadion sitzen und uns zuschauen.
Also er darf ins Stadion.
Er darf ins Stadion und darf sich das Spiel genüsslich anschauen. Ja. Ja, ein Spiel hat er ja bekommen. Ja, die rote Karte natürlich auch sehr, sehr hart. Ganz doof, weil ich dachte am Anfang, es gibt ein Freistoß für uns. Und dann ging es aber ganz kurz in die andere Richtung. Ja, das war ein Schockmoment, aber das gehört in der jungen Karriere dazu. Der Max hat sehr, sehr viele Witze über mich gemacht, wo ich in Dresden damals runtergehen musste. Und jetzt mache ich sehr, sehr viele Witze über ihn, weil, ja, Karma halt.
Ich glaube, bei euch beiden muss man ja sagen, oder bei beiden Fällen, ich meine, deine gelb-rote Karte war ein bisschen dämlich.
Ja,
darf man so sagen.
Die war sehr, sehr hart, das sage ich jetzt mal, in der Entstehung sehr unüberdacht und unglücklich, obwohl ich da nur von der ersten gelben Karte sprechen muss.
Die hast du bekommen, weil du den Ball weggeworfen hast, glaube ich.
Ja, ein bisschen Zeitspiel halt. Ja. Einfach ein bisschen weggemacht, damit der Gegner nicht schnell einwerfen konnte. Als Fan ist es viel einfacher zu sehen wie als Spieler, weil als Spieler willst du das Tor verteidigen und dann machst du alles, egal was du machst. Egal, ob es mal einen Ball wegspielen ist oder so, oder einen Ball nicht geben, Ball in die Hand halten oder so. Es wird ja alles jetzt aktuell ja viel schneller sanktioniert einfach auch. Ja, und deswegen sind es manchmal, das ist ein Bruchteil der Sekunde, wo man eine Entscheidung trifft, die man sich gar nicht überlegt. Das ist ein Effekt, man handelt aus dem Effekt raus. Und deswegen ist die erste gelbe Karte eher so ärgerlich gewesen. Aber die zweite gelbe Karte, das war halt dann in einer Situation, wo ich ihn eigentlich laufen lassen wollte, aber wo ich nur leicht blocken wollte und wo er den Kontakt halt annimmt. Und ich finde, in Summe ist es einfach eine gelb-rote Karte, wo sehr, sehr schmerzhaft ist. So, man kann nicht geben. Natürlich, ein Kontakt war da. Es ist immer einfach zu argumentieren. Aber ich wollte nicht faulen. Das war nicht mein Gedanke, dahin zu gehen. Und deswegen fand ich die gelb-rote Karte sehr, sehr schmerzhaft. Und das ist ja bei der roten Karte von Max ja genauso. Also er wollte ja nicht faulen, weil er hat ihn ja nicht gesehen und trifft ihn dann. Bloß das Blöde ist ja dann, der andere steht allein vor dem Tor. Und dann ist sozusagen Notbremse. Und dann gibt es halt leider die rote Karte.
Ja. Also in der Szene hat ja Niklas Tiede, euer ja jetzt neuer Torwart, neue Nummer 1, den Ball rausgespielt. Ein bisschen unglücklich, weil er einfach sehr kurz zu Max ging, der an der Strafraumlinie ja eigentlich stand, sich drehen wollte, den Ball wegschlagen wollte und in dem Moment dann halt der Gegenspieler kommt und natürlich dann fällt. Und ich dachte am Anfang auch, dass Schiri, weiß ich nicht, gibt jetzt vielleicht gelb und einen Freistoß, aber hat es dann halt als Notbremse interpretiert, weil Brandt letzter Mann. Hart, irgendwo vertretbar, aber schon sehr hart.
Ja, das ist halt genau das, was ich meine. Ja, da muss halt sich jeder auch sein eigenes Bild machen. Das ist immer schwer, da gibt es halt so viele Meinungen dazu, auch gerade im Fußball, weil es halt so viele Leute anschauen und so viele Leute sehen es halt einfach anders und vielleicht jetzt ein anderer Schiri hätte vielleicht Vorteil laufen lassen, dann kriegst du vielleicht ein Tor, weiß ich auch nicht, kriegst vielleicht ein Tor, aber du spielst halt noch zu 11 weiter. Das ist dann nochmal was anderes. So. Ist halt, weil sehr, sehr viele Leute halt einen Fußball anschauen. Es gibt halt, du kannst halt jede Möglichkeit anders bewerten, so. Und deswegen gibt es viele andere Ansätze. Und der Schiri hat den Ansatz gewählt und da wurden wir hart getroffen.
Und wieder, muss man ja schon auch sagen, zum Nachteil von euch. Wir hatten ja in der Saison schon ein paar Schiedsrichterentscheidungen. Ich sage jetzt mal nur das Nürnberg-Spiel, das ja wirklich sehr, sehr bitter dann mit einem späten Elfmetertreffer gegen euch entschieden wurde. Ist es für euch ist das ein Thema, über das man sprechen muss? Also fühlst du dich als Spieler einer Aufstiegsmannschaft vielleicht auch ein bisschen benachteiligt, oder?
Ja, ich denke, dass es grundsätzlich so ist, dass Leute benachteiligt werden, die von weiter unten kommen. Im allgemeinen Leben. Also ich glaube nicht nur, dass es im Fußball so ist, sondern ich glaube, dass es allgemein so ist, einfach in der Gesellschaft, weil die Gesellschaft halt so ist, wie sie ist. Aber ich sage, wir dürfen uns da gar nicht in sowas reindenken. Weil ich glaube, das, was wir geschaffen haben, das müssten andere Vereine erstmal schaffen. Und deswegen müssen wir da an uns denken und dann denken so, okay, dann kriegen wir vielleicht den Elfmeter gegen uns, aber dann machen wir halt auch ein Tor mehr. Oder dann verteidigen wir halt bei der einen oder anderen Situation unser Tor akribischer, damit die anderen Mannschaften gar keine Chance haben, ein Tor überhaupt zu erzielen. Aber dennoch denke ich, es kriegt eher mal guter Verein in der zweiten, also was heißt ein guter Verein?
Gestandener vielleicht.
Gestandener oder mit einem großen Namen Verein mal einen Elfmeter, wie wenn wir den kriegen. Das ist, würde ich sagen, ist ganz normal. Bloß in der ganzen Professionalität sollte das eigentlich nicht der Fall sein.
Mit allem, mit dem man es ja auch prüfen kann mittlerweile und ja.
Ja, das ist immer schwer, wenn man, glaube ich, auch so der Underdog ist, dann hält man sich vielleicht auch an was fest, so. Man denkt so, okay, jetzt haben wir den Elfmeter gegen uns bekommen, weil wir der kleinere Verein sind. Aber das sollte ja auch nicht sein. Man sollte es ja selber auch versuchen, neutral zu bewerten.
Und auch so ein Lernprozess wahrscheinlich, den man jetzt auch irgendwie gehen muss.
Ja, wir müssen so gut sein, dass der Schiri gar nichts machen kann.
Dass der Schiri keine Rolle spielt.
So ist es.
Okay, ich könnte ehrlich gesagt noch ewig mit dir weiterquatschen. Ich weiß aber, du musst zum Training, das ihr heute noch habt.
Ja.
Genau, im Blick auf die Uhr. Aber eine Frage will ich noch kurz stellen oder über eine Sache sprechen. Ihr habt ja jetzt innerhalb von einer Woche wirklich mit schwerwiegenden Ausfällen auch zu kämpfen. Also Christian Ortag, euer Torhüter oder auch unangefochten Nummer 1 in den vergangenen 3 Jahren eigentlich, hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Das heißt, er wird wirklich ein paar Wochen, Monate ausfallen. Und jetzt auch euer Kapitän Johannes Reichert, der hier auch schon in der Podcast-Folge zu Gast war, hat sich einen Meniskus gerissen. Ja, das sind ja jetzt schon einfach zwei absolute Leistungsträger, die euch da jetzt wegbrechen. Max Brandt wird rot gesperrt gegen KSC fehlen. Was heißt das denn oder wie siehst du das denn?
Ja, es tut natürlich sehr, sehr weh. Also ja, auch der Chris hinten drin. Sehr, sehr schmerzhaft. Also der Unfall auch wirklich, sah auch schrecklich aus, wie der da hingefallen ist dann, kopfüber. Ja, man hat es auch gemerkt, dass er richtig Schmerzen hatte dann auch, wo die Sanis dann reingekommen sind. Sehr, sehr schmerzhaft, weil ich finde, der Chris hat sich genauso krass entwickelt wie der ganze Verein in den letzten 2 Jahren. Auf den Chris war immer Verlass. Kann mich selten an einen Fehler von Chris erinnern. Und Chris hat eine Ruhe ausgestrahlt hinten. Das war beeindruckend. Muss man auch wirklich so sagen, und war ein Rückhalt von der Person, auch einfach ein ruhiger Mensch, auf den man sich eigentlich immer verlassen konnte. Und das tut natürlich genauso schwer jetzt erstmal, die erste Verletzung, klar. Und ich hoffe natürlich, dass er auch schnell wieder zurückkommt. Und bei Joe ist natürlich genau das Gleiche. Also es ist, Joe halt auch ein Stück weit der Verein, das muss man ja auch so sagen, und der Bürgermeister von Ulm auch nebenher noch. Ja.
Ich glaube, er hat bei der letzten Wahl auch ein paar Stimmen bekommen.
Ja, das müsste ich mal mehr verfolgen. Joe auch sehr, sehr schmerzhaft. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe danach, habe ich nur gesehen, er wird ausgewechselt oder er sitzt dann irgendwann auf dem Boden und sagt so, ja, er hat so Schmerzen und so. Da dachte ich mir so, okay, krass, aber ich habe gar nicht gewusst, dass das schlimm ist. Ich habe es dann erst im Bus mitbekommen und jetzt ist eine etwas schlimmere Verletzung.
Genau, also ich habe am Montag mit ihm telefoniert und da hat er mir die Situation auch nochmal geschildert, weil ich bin auch erstmal davon ausgegangen, dass es gar nicht so schwerwiegend ist. Ich dachte halt, er hat vielleicht Oberschenkelprobleme, da hatte ja ab und zu so muskuläre Geschichten. Aber als ich dann unten in Köln im Spielertunnel stand und gesehen habe, dass er einfach quasi euren Mannschaftsarzt, Christoph Buck, braucht, um diese Treppen zu laufen, dachte ich mir so, schon so, ja, es sieht ein bisschen schwerer aus.
Ja, auch tut sehr, sehr dolle weh, weil er halt auch einfach eine unfassbare Ausstrahlung hat, Leute auch mitzunehmen. Aber bei den Ansprachen ist halt, ja, er macht es unfassbar, so zu pushen und so. Man fühlt sich jedes Mal so genau angesprochen und denkt sich so, oh geil, das ist ein sehr, sehr großes Talent vom Joe. Und auch seine Art und Weise, wie er Fußball spielt hinten drin, wird uns fehlen, ist ganz klar. Tut sehr, sehr weh und ich hoffe, dass der Joe auch sehr, sehr schnell wieder zurückkommt, weil er einfach ein ganz, ganz, ganz großer Bestandteil der Mannschaft ist. Nicht nur fußballerisch, so wie menschlich. Auch für Max tut sehr, sehr dolle weh, dass er jetzt im nächsten Spiel gesperrt ist, weil Max ist ein sehr talentierter Fußballer, muss man einfach sagen. Ich halte ganz, ganz viel von Max seiner Spielweise, weil er ist ein sehr offensiv denkender Mittelfeldspieler, wo auch immer viele Sachen sehr gut löst. Er ist noch sehr jung. Ich sag, der Max hat noch einen riesen Weg vor sich, den er gehen kann. Und deswegen tut es uns auch sehr weh, aber jetzt kann ich mal Witze machen. Fühlt sich auch mal gut an.
Und er darf ja auch zeitnah wiederkommen.
So ist es, ja. Ich finde, also jetzt ein Spiel ist auch voll okay. Also, das werde ich irgendwann auch haben. Deswegen machen wir uns keine Sorgen.
Was kostet eine rote Karte bei euch?
Boah, ich bin zum Glück für die Strafen nicht verantwortlich.
Oh, wer ist das?
Das muss der Lude machen. Der Lude und der Kölle, die machen das, die zwei. Und die Gelben, die treiben dann auch immer das Geld ein. Am Ende vom Monat oder am Anfang vom Monat, wenn das Gehalt da ist. Ja, aber ich weiß es gar nicht. Da müsste ich mal schauen.
Okay. Reden wir dann bei nächster Gelegenheit drüber, weil das würde mich schon interessieren.
Ja. Witzig mal zu wissen, so was so die Strafen sind bei uns in der Mannschaft, gell? Aber ich darf auch leider nichts rauslassen. Da muss ein Lude dann holen.
Genau, das mache ich dann. Ja, wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wir lassen dich jetzt ins Training und freuen uns sehr, dass du heute hier warst. Ich freue mich sehr, dass wir mal ausführlich hier quatschen konnten im Podcast.
Ja, also vielen Dank auch für die Einladung. Hat mir natürlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass ein paar Fans es anhören und dann auch mal wertschätzen, wie hart wir immer arbeiten, um an dem Ziel zu sein und dann Woche für Woche halt auch den Support im Stadion halt auch brauchen, weil es ist sehr, sehr schwer ohne Fans und mit Fans geht sich das alles natürlich auch viel einfacher, egal ob es gut oder ob es schlecht läuft, weil jeder Sportler will immer gewinnen, so ist ganz klar. Ja, da braucht man einfach Fans, die da sind in guten und in schlechten Zeiten.
Super Schlusswort. Ich danke dir. Bis ja, dann.
Danke.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssv-ulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV-Spatzen-News-Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.